ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Europa. Es ist ein Europa, das sich selbst gegen Bedrohungen von außen schützen kann, das gleichzeitig im Inneren diesen Sozialstaat, diese soziale Demokratie, die Europa im Vergleich zu den USA auszeichnet, lebt, in dem Arbeit gut bezahlt wird, in dem Arbeitsbedingungen vernünftig sind. Die Menschen haben eine soziale Sicherung. Auch der Pflegesektor ist in einem Maße ausgestaltet, dass er würdevoll ist und dass Menschen, die sowohl pflegen als auch gepflegt werden, das Gefühl haben, dass das sehr wertgeschätzt wird.
Wenn wir ein Bild für ein lebenswertes Europa der Zukunft zeichnen sollten, dann würden es sicherlich viele von uns so zeichnen wie Christos Katsiolis. Denn wer von uns möchte nicht in einem Europa leben, das auf Solidarität, Sicherheit und Fairness fußt? Bei den Europawahlen im Sommer können wir mit unserer Stimme für genau so ein Europa abstimmen. Aber wie wird aus unserem gezeichneten Bild dann tatsächlich Realität? Genau an dieser Stelle setzen die 12 Missionen für ein progressives Europa an. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Kerstin Pelster und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Christos Katsiolis ist der Projektleiter der 12 Missionen der FES.
Die Idee der 12 Missionen war gespeist von dem Gedanken, wie kann Europa in zentralen Bereichen für das Leben der Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen, den Alltag besser zu gestalten, den Leuten das Gefühl zu geben, Europa ist da, es tut etwas, was direkte Auswirkungen auf euch hat und auf euer Leben und es ist auch ein handlungsfähiger Akteur auf der internationalen Ebene. Und wir haben versucht, das möglichst lebensnah und praktikabel und konkret zu halten und deswegen diese 12 Missionen. Das ist keine Enzyklopädie aller Herausforderungen oder aller Politiken, die man angehen kann, sondern das ist eine Auswahl von Politiken, von denen wir gesagt haben, sie sind wichtig, um Europäerinnen und Europäern sagen, eine bessere Perspektive in die Zukunft zu geben.
Als handlungsfähiger Akteur muss sich die Europäische Union allerdings großen Herausforderungen stellen. Denn wir leben in einer Zeit der Krisen. Zudem ist Europa geprägt von Ungleichheiten. Obwohl wir in einer der größten Volkswirtschaften der Welt leben und faire Löhne Teil der europäischen Säule sozialer Rechte sind, waren in 2021 fast 22% der EU-BürgerInnen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Gleichzeitig geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, mit weitreichenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen.
Ich glaube, da, wo viele Menschen zu Recht auch noch zweifeln daran, wie sozial Europa wirklich ist, ist, dass wir über Jahrzehnte jetzt schon gemeinsam an der europäischen Idee arbeiten, aber ganz große Unterschiede in der sozialen Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten noch nicht so richtig aufgelöst werden. Also es gibt immer noch sehr unterschiedliche Lebensbedingungen innerhalb der Europäischen Union, ganz unterschiedliche Löhne und Lebensstandards, die es in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt. Und auch die Spannbreite zwischen ganz großen und ganz kleinen Einkommen, gerade in auch Deutschland, einem sehr reichen Mitgliedsland, die werden immer größer.
Sagt die SPD-Europaabgeordnete Dilara Burkhardt. Seit 2019 setzt sie sich in Brüssel für ein zukunftsfähiges und starkes Europa ein, das wirtschaftlich wächst und nicht mehr von überlebenswichtigen Waren aus autokratischen Staaten abhängig ist. Die Realität aktuell allerdings sieht noch etwas anders aus. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Energiemärkte in Europa gehörig auf den Kopf gestellt. Die gestiegenen Energiepreise machen vielen Menschen schwer zu schaffen. Energiearmut ist eine konkrete Bedrohung für viele. Eine Baustelle in gleich doppelter Hinsicht, denn die Menschen brauchen gleichzeitig bezahlbare wie saubere Energie. Und hier zum Beispiel setzt die Mission Europas Energie in unseren Händen der FES an.
In so einer Mission definieren wir ein politisches Ziel, beispielsweise, dass die Energieproduktion in die Hand der Bürgerinnen und Bürger kommt. Und dann wird dieses konkrete Ziel, das nicht von einem Ministerium oder einer Generaldirektion in der Kommission erreicht werden kann, wird dann übersetzt in einzelne Schritte, wie das erreicht werden kann. Auch da haben wir versucht, das schlank und konkret und nahbar zu halten und haben 4, 5 Politiken definiert, wie das geschehen kann. Wie wir künftig zu einer Europäischen Union kommen, wo Bürgerinnen und Bürger sehr viel mehr ihre eigenen Energie produzieren, als es heute der Fall ist.
Schon in der Vergangenheit hat die Europäische Union maßgeblich daran mitgewirkt, dass sich die Lebensverhältnisse in ihren Mitgliedstaaten deutlich verbessern konnten. Dass die Europäische Union also eine wichtige Weichenstellerin für eine sozialere Zukunft Europas ist, eine wichtige Problemlöserin für die rund 450 Millionen Menschen, die in ihr leben, ist nicht von der Hand zu weisen, sagt die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, Lynn Selle.
Man muss ja schon erkennen, dass die europäische Einigung sozialpolitisch ein großes Erfolgsprojekt ist. Also dass beispielsweise Länder in Mittelosteuropa, aber auch Irland, Portugal, Spanien seit ihrem Beitritt zur Union einen sagenhaften wirtschaftlichen und auch sozialen Aufschwung ermöglicht haben. Aber natürlich muss man auch anerkennen, dass es immer noch große Herausforderungen gibt und dass der Lebensstandard und auch die Lebenshaltungskosten sehr, sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wo man in Europa hinschaut. Und darum ist das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse sicherlich eines, was uns die nächsten Jahre und wahrscheinlich auch noch Jahrzehnte begleiten wird und begleiten muss.
Hier nun könnte die Mission »Niemanden in Europa zurücklassen« der FES greifen. Sie sorgt dafür, dass alle Europäer und Europäerinnen gemeinsam vom Wohlstand profitieren. Durch einen existenzsichernden Mindestlohn, durch soziale Immobilienprojekte, durch die Begrenzung von Mietpreissteigerungen und auch durch die Einführung einer Vermögens- und Erbschaftssteuer. Ein soziales Europa würde die Lebensbedingungen aller EuropäerInnen verbessern und dazu beitragen, das Vertrauen in die Politik zu steigern. Und auch die Mission »Ein soziales Europa mit guter Arbeit« könnte dazu beitragen, die Würde und den Wohlstand der Menschen zu sichern.
Es gibt ja immer die Sorge, dass beispielsweise das Lohnniveau in anderen europäischen Ländern unseres unterwandert, man sich sozusagen gegenseitig die Rosinen aus dem Kuchen klaut. Und die Idee ist hier, dass Europa in dieser Mission mehrere Dinge sicherstellt. Zum einen, dass in allen Ländern der Europäischen Union ein existenzsichernderer Lohn bezahlt wird, dass in allen Ländern der Europäischen Union das Tarifverhandlungssystem gestärkt wird und dass Arbeiterinnen und Arbeiter den Zugang zu Qualifikation und Weiterbildung haben. Dass wir sozusagen hier eine Untergrenze der sozialen Sicherung einführen und dafür sorgen, dass niemand diese unterschreiten kann und sich damit gegenseitig Konkurrenz machen kann. Und damit sorgen wir eben dafür, dass quer durch Europa Leute, die in Lohn und Brot stehen, auch vernünftig bezahlt werden und von dem Lohn ihrer Arbeit auch leben können.
Das Ziel der EU ist es, den sozialen Fortschritt zu fördern und die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen in der EU zu verbessern. Dieser Grundsatz ist in der Präambel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert. Mit der Mission »Ein soziales Europa mit guter Arbeit« der FES wird dem Grundsatz nun sozusagen Leben eingehaucht. Es werden konkrete Lösungsvorschläge gemacht und aufgezeigt, wie alle Europäerinnen und Europäer von der Mission profitieren könnten. Die Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union zeigt zum Beispiel, wie faire Arbeitsbedingungen auf der EU-Ebene verankert werden. Mit ihr wurde im Oktober 2022 eine der wichtigsten arbeits- und sozialpolitischen Maßnahmen auf europäischer Ebene verabschiedet.
Wir haben die Mindestlohnrichtlinie. Wir diskutieren gerade eben noch ganz aktuell über die sogenannte Plattformarbeit-Richtlinie, wo es darum geht, dass zum Beispiel Taxifahrerinnen auch bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Und Unternehmen wie Uber und Co. da eben keine ausbeuterischen Modelle mehr in Europa durchsetzen können. Also an vielen kleinen Stellen gibt es schon ein soziales Europa.
Dass die Herausforderungen, die es anzunehmen gilt, speziell jetzt in Zeiten der Krise nur länderübergreifend auf europäischer Ebene bewältigt werden können, steht für Lynn Selle außer Frage. Große Aufgaben können nur auf dem großen Spielfeld angegangen und gemeistert werden.
Beginnend mit der Corona-Pandemie ist, glaube ich, den Letzten bewusst geworden, dass wir die vielfältigen Herausforderungen heutzutage nicht mehr in der nationalen Echokammer lösen können. Und diese Herausforderungen sind natürlich auch heute mit Ukraine, Energiepreisen immer noch da. Wir müssen nicht mit der Klimakrise anfangen. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr intuitiver Fall, wo ganz deutlich ist, dass wir diese Herausforderungen nur grenzüberschreitend lösen können und nur gemeinsam lösen können, weil einfach selbst Deutschland als großes Land in der Europäischen Union trotzdem viel zu klein ist, um solche grundlegenden Fragen zu lösen.
Eine Meinung, die Europaabgeordnete Dilara Burkhardt teilt. Sie verweist exemplarisch auch noch einmal auf die Reaktion Europas während der Pandemie.
Als wir zum Beispiel darüber diskutiert haben, ob und wie wir Impfstoffe besorgen, da hat man erst gedacht, okay, das muss jetzt jeder Mitgliedstaat für sich klären. Man hat aber dann schnell gemerkt, wenn wir da gemeinsam vorangehen als EU, da funktioniert das schon irgendwie besser. Das Gleiche auch mit der Frage, wie man eigentlich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überarbeiten kann. Auch da drohte, dass Europa wirklich auseinanderdriftet in der Frage, weil wir ganz unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen in den Mitgliedstaaten getroffen haben und auch da gesagt haben, okay, niemand kämpft für sich alleine, sondern wir haben mit einem gemeinsamen Wiederaufbaufonds, hieß der dann, der Next Generation EU, gesagt, okay, damit wir eben keine große wirtschaftliche Krise in der EU haben, müssen wir dann gemeinsam die Erfolgen machen.
Und auch der russische Angriff auf die Ukraine hat die Europäische Union nicht, wie Burkhardt zunächst befürchtet hatte, auseinandergebracht. Vielmehr hat er sie noch gestärkt. Zügig und entschlossen hat die EU mit Sanktionen gegen Russland reagiert und unverzüglich politische, humanitäre, militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine eingeleitet.
Also ist ziemlich deutlich geworden bei den Krisen und den Reaktionen, wie wir sie bisher gesehen haben, dass Europa nur geeint diesen großen globalen Krisen überhaupt was entgegensetzen kann und da eben unterhaken muss. Und das ist, finde ich, die Lessons learned, die wir aus den letzten Jahren ziehen müssen.
Die aktuell größte und weitreichendste Krise, Lynn Selle hat sie eben schon angesprochen, ist die Klimakrise. Schon jetzt hat der Klimawandel durch Hitzewellen, Ernteausfälle und Unwetter unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, auch hier bei uns in Deutschland. Was die Bekämpfung des Klimawandels angeht, spielt die EU laut Selle eine ganz zentrale Rolle auf verschiedenen Ebenen.
Zum einen ist sie ein ganz wichtiger Akteur auf internationaler Ebene, dass man sich vernetzt, dass man eine geeinte europäische Position hat und die auch vertritt. Aber gleichzeitig, und das hat die letzte Legislaturperiode ja sehr deutlich gemacht, ist auch die Europäische Union da ein ganz wichtiger Gesetzgeber. Also wenn wir uns das Fit for 55-Paket anschauen, was ja weitestgehend verabschiedet ist mittlerweile, ist einfach ganz klar, dass diese Ambition, den Klimawandel zu bekämpfen, eine europäische ist, was daran liegt, dass wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben und was daran liegt, dass das natürlich eine grenzüberschreitende Herausforderung ist. Und da ist sicherlich auch die europäische Ebene so ein Agenda-Setter und eine Treiberin im Kampf gegen den Klimawandel.
Als eine der gut 700 Europaabgeordneten in Brüssel macht sich Lara Burkhardt gegen den Klimawandel stark. Sie kämpft im Europäischen Parlament für ein unabhängiges Europa mit selbst- und grün produzierter Energie. Mit Erfolg. In den vergangenen Jahren, so sagt sie, habe Brüssel viele klimapolitische Themen und Gesetze auf den Weg gebracht.
Zum Beispiel haben wir ein neues System des Emissionshandels entwickelt, wo wir einen Preis auf die Verschmutzung von Umwelt packen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber grundsätzlich geht es darum, dass man eben Emissionen den wahren Preis gibt. Jetzt kann man sich natürlich als Politik zurücklehnen und sagen, wir haben unseren Teil getan und jetzt muss der Markt regeln, wie Leute sich jetzt klimaneutrale Technologien leisten können. Und genau da würde sozialdemokratische Politik sagen, nein, wir haben den Emissionshandel unter anderem ausgeweitet auf Verkehr und Wärme. Das bedeutet, perspektivisch werden fossile Antriebe im Verkehr, aber auch fossiles Heizen in Europa teurer. Jetzt kann man sagen, uns egal, das tun wir aber nicht.
Lösungsansätze hierfür zeigt die FES in gleich mehreren Missionen für ein soziales und klimagerechtes Europa auf. Nämlich zum einen in der Mission Europas Energie in unseren Händen. Christos Katsiolis hat sie uns eben schon kurz vorgestellt. Das Ziel dieser Mission besteht darin, Europas Energiequellen umzubauen, mehr erneuerbare Energien in Europa zu erzeugen und dabei die Bürger und Bürgerinnen zu beteiligen. Daneben beschreibt die Mission bezahlbare und saubere Energie für alle, wie Europäerinnen und Europäer von zuverlässiger, sicherer und umweltfreundlicher Energie profitieren könnten. Denn der Zugang zu bezahlbarer und nachhaltiger Energie ist sowohl für das Wohlergehen der BürgerInnen als auch für die Wirtschaft entscheidend.
Deswegen ist eine wichtige soziale Herausforderung in der EU, wie wir die Investitionen dafür organisieren können, dass eben alle Menschen in Europa klimaneutral heizen und von A nach B kommen können. Ich komme aus Schleswig-Holstein, eine eher ländlich geprägte Region. 80% der Menschen sind bei uns auf das Auto angewiesen. Und deswegen ist das Wichtige, dass wir zum Beispiel Geld mobilisieren als EU, um Ladeinfrastruktur zu investieren, damit man überhaupt flächendeckend e-mobil unterwegs sein kann. Und wir brauchen auch europäische Regeln, um eben einen Gebrauchtwagenmarkt überhaupt für E-Autos zu machen, weil die Neuwagen, die kann sich ja kein Schwein leisten. So. Und das ist das, was wir, wo wir halt ganz konkret dafür sorgen wollen, dass Europa stärker genau in diese leistbare Klimaschutz für alle investieren kann. Und dafür brauchen wir zum Beispiel neue Regeln, wenn es ums Geld geht. Und wir müssen eben diejenigen, die noch nicht ihren gerechten Beitrag zu unserem Gemeinwesen leisten, stärker besteuern. Amazon und Co. als Beispiele große Konzerne, die eben noch nicht genügend Steuern in der EU zahlen, dafür, wie sie eben hier auch Wertschöpfung machen können.
Und vieles, was auf EU-Ebene beschlossen wird und den BürgerInnen zugutekommt, geht in den Medien unter. Daher spricht Delara Burkhardt sich dafür aus, Erfolge der EU auch als solche bekannt zu machen, wie eben die Mindestlohnrichtlinie.
Es ist ein richtig gutes Ding, was aus Europa kommt, aber es wird gar nicht so viel gesagt, dass das jetzt eine europäische Richtlinie ist, die den deutschen Mindestlohn erhöhen wird. Da wird immer von eigenen Leistungen dann schnell gesprochen. Und da müssen wir, glaube ich, als Pro-Europäer viel besser auch werden, tatsächlich nicht nur, wenn wir Europaabgeordnete sind, sondern auch, wenn wir Bundestagsabgeordnete sind, MinisterInnen oder eben auch in regionalen Parlamenten, dass wir ein bisschen mehr sagen, wo eben auch gute Dinge aus Brüssel kommen, die wir eben dann auf unterschiedlichen Ebenen umsetzen.
Dem kann die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland nur zustimmen. Auch in anderen Bereichen, beispielsweise was Entscheidungsprozesse angeht, ist noch reichlich Luft nach oben. Was eine schnelle und handlungsfähige Reaktion angeht, sei die Europäische Union einfach noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, sagt Zelle.
Das hat sicherlich diese Sanktionsdebatte oder auch die Unterstützung der Ukraine nochmal sehr deutlich gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht handlungsfähig sind, aber dass es natürlich noch besser werden kann und auch werden muss, wenn man sich anschaut, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren möglicherweise da noch auf uns zurollt. Also jetzt nicht nur im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich, sondern auch insgesamt wirtschaftspolitisch, glaube ich, braucht es noch viel mehr geeintes Europa und viel mehr Abstimmung als Veto-Möglichkeiten.
Und auch wenn die Europäische Union in Zukunft noch weiter an ihrem Image feilen muss, eins, so sagt Christos Katsiolis, ist doch offensichtlich. Es gibt eine große Begeisterung für Europa. Blicken wir nur einmal über unsere Grenzen hinweg. Die Ukraine, Moldau, Georgien oder auch der Westbalkan.
Die ganzen Staaten des Westbalkans wollen nach Europa, weil sie da ihre Zukunft sehen, weil sie da sehen, da können wir prosperieren. Gleichzeitig sozial abgesichert sein. Dort sind wir geschützt gegen Einflüsse von außen, weil wir gemeinsam stärker sind als allein. Und ich glaube, dieser zweite Gedanke, dass gemeinsam ist man stärker als allein, ist auch etwas, was im Inneren gilt. Wir erleben im Moment in diesen Protestbewegungen gegen den Rechtsruck in Deutschland, in Österreich und in anderen Ländern, dass Menschen feststellen, das, was wir uns erarbeitet haben an Demokratie, an Wohlstand, an Sozialstaat beispielsweise, das ist es wert, dass wir dafür auf die Straße gehen. Und dazu gehört Europa. Bei allen Umfragen, die wir sehen, stellt niemand Europa in Frage, außer kleine Ränder des politischen Spektrums. Und ich glaube, dass diese Menschen, die für Europa sind, auch ein ganz bestimmtes Europa wollen. Ich glaube, dass wir das mit diesen 12 Missionen sehr gut beschrieben haben.
Und deswegen setzt sich Christos Katsiolis dafür ein, dass die 12 Missionen der FES später auch von der Europäischen Kommission, die ja nach den Europawahlen neu besetzt werden wird, in das Arbeitsprogramm übernommen wird.
Was wir dafür tun, sind 2 Dinge. Zum einen die Mission mit ganz, ganz vielen politischen EntscheidungsträgerInnen, mit Leuten aus Thinktanks und aus der NGO-Community, die sich für Europa einsetzen, zu diskutieren. Das tun wir schon seit letztem Jahr. Und das Zweite, was wir dafür tun, ist, wir machen öffentlich dafür Werbung. Wir machen Werbung für ein progressives Europa. Wir machen Werbung dafür, dass diese 12 Missionen eben Teil einer sich verändernden Europäischen Union nach den Europawahlen 2024 sein sollen.
Europa steht vor großen Herausforderungen. Und die vergangenen und aktuellen Krisen haben gezeigt, dass sie nur gemeinsam und nicht auf nationalstaatlicher Ebene gelöst werden können. Ein Europa, das krisengewappnet ist und das nötige Werkzeug bereithält, um diese Herausforderungen anzugehen, würde in der Bevölkerung breite Unterstützung erfahren. Das erfordert Anstrengungen. Die 12 Missionen der Friedrich-Ebert-Stiftung stellen einen anpassungsfähigen Baukasten an Ideen dar, damit aus dem Bild eines sozialen und klimagerechten Europas in Zukunft Wirklichkeit wird. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mehr zu den 12 Missionen für ein progressives Europa erfahren Sie über den Link in den Shownotes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Sie meine Stimme noch nicht kennen. Ich bin zurzeit die Vertretung für Katharina Schohl, die in Elternzeit ist. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und möchten Ihnen auch unseren Podcast Zukunftgerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen bekannten Podcast-Plattformen.